Predigt ist wenigstens, wird aufgenommen so. Wir sind alles 7-Tags-Adventisten. Und was bedeutet es, ein 7-Tags-Adventisten in der heutigen Zeit zu sein? Der Name hat eigentlich zwei Bedeutungen, oder mit unserem Namen, unserer Gemeinschaft, bringen wir eigentlich zwei Gedanken oder zwei Hauptpunkte unseres Glaubens zum Ausdruck. Auf der einen Seite den Sabbat, den wir heute feiern, und auf der anderen Seite die Wiederkunft Jesus Christi. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, haben wir noch diese Hoffnung, von der wir gesungen haben, dass Jesus Christus bald wiederkommt? Wünschen wir über uns überhaupt, dass Jesus Christus bald wiederkommt? Oder geht es uns so gut auf dieser Erde, dass wir uns so wohlfühlen, dass es auch noch Jahre oder Jahrzehnte gehen könnte, bis Jesus wiederkommt? Ich habe mal im Google eingegeben, Wiederkunft Christi, und bin erstaunt gewesen, wie viele andere Denominationen über die Wiederkunft Christi predigen und sprechen und wir als 7-Tags-Adventisten eigentlich kaum mehr ein Wort darüber verlieren. Hier zum Beispiel eine Andacht eines berühmten Schreibers Baylis Conley, wo schreibt in einer Andacht, werden wir die Wiederkunft von Jesus noch erleben? Werden wir die Wiederkunft von Jesus Christus zu unserer Zeit erleben? Fragt er sich. Das ist einer unter vielen. Und auf einer anderen Seite, hier lesen wir über 12 Gründe, eigentlich warum unsere Generation die letzte sein könnte. Alles Nicht-Adventisten. Das ist vom Pastor einer Megachurch in Southern Baptist in Kalifornien. Baptisten, die über die Wiederkunft sprechen und sagen, ob es sein könnte, dass wir die letzte Generation sind. Ob wir diejenigen sind, die die Wiederkunft Christi erleben werden zu unserer Lebzeit. Eine andere Seite, hier die Neuapostolische Kirche, schreibt auch über die Wiederkunft Christus. Wiederkunft Christi und weitere eschatologische Ereignisse. Die ganze Welt spricht eigentlich über die Wiederkunft Christi und wir verlieren eigentlich kein Wort mehr darüber. Und ich war sogar erstaunt über diese Seite, Atheisteninfo, was sie darüber schreiben. Und sie schreiben eigentlich, Zentrum der Weltmission, der Missionsbefehl kann 2020 erfüllt sein. Und sie gehen da auf eine Studie zurück aus dem Jahre 2012 von David Taylor, der eigentlich sagt, dass von den ganzen Stämmen oder Volksgruppen, die auf der Welt sind, eigentlich schon 1600 erreicht waren und man etwa pro Jahr 300 neue Volksgruppen mit dem Evangelium erreicht. Und so haben sie es hochgerechnet, dass eigentlich mit dem Jahr 2020 alle Menschengruppen auf der ganzen Welt mit der Evangeliumsbotschaft erreicht werden können. Es ist natürlich eine hypothetische Argumentation, weil es ja nicht immer 300 sind, aber sogar andere, sogar Atheisten denken darüber und schreiben darüber und sagen dann am Schluss, soweit die hoffnungsfrohe Weltuntergangsbotschaft der Evangelikalen. Und ich habe mir die Frage gestellt, haben wir noch diese große Hoffnung, dass Jesus Christus bald wiederkommt? Oder geht es uns zu gut hier auf der Erde? Ich glaube, es gibt Momente, wo wir wahrscheinlich die Wiederkunft Christi uns ersehnen. Meistens, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht, durch Krankheit, vielleicht durch einen Todesfall in der Familie oder im Bekanntenkreis Oder in schwierigen Zeiten unseres Lebens gibt es vielleicht Momente, wo wir die Wiederkunft Christi ersehnen. Doch wie sieht es in unserem Alltag aus? Ersehnen wir uns, dass Jesus Christus bald wiederkommt? Und ich möchte euch einladen, mit mir ins Matthäusevangelium zu gehen und dort die ersten drei Verse zu lesen. Matthäusevangelium Kapitel 24 und dort die ersten drei Verse. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Wenn wir uns das vorstellen, dass Jesus das zu seinen Jüngern sagt über den Tempel, der für sie so wichtig war, und Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, das ist für sie eine Tragödie. Das ist für sie etwas vom Schlimmsten, die sie sich vorstellen könnten. Wir hatten auch diesen Donnerstag im Bibelforum über die Rolle Israels in der Endzeit und den dritten Tempel nachgedacht und mal geschaut, was so viele Evangelikale darüber denken. Und auch heute haben noch viele Christen sogar den Wunsch, einen dritten Tempel zu bauen. Ein Sehnen danach und spenden Millionen pro Jahr, damit ein dritter Tempel in Jerusalem gebaut werden kann. Stellt euch vor, was für eine Sehnsucht oder was für ein Gefühl Jesus in den Jüngern erweckt hatte, als er sagte, kein Stein von diesem Tempel wird auf dem anderen bleiben. Dann lesen wir im Vers 3, und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und die Jünger denken, dass sie in eine Frage stellen, die sich auf das Gleiche bezieht. Doch wenn wir das Kapitel 24 anschauen, so erkennen wir plötzlich, dass eigentlich die Jünger zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, wann wird das geschehen, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt? Und das andere ist, wann wirst du wiederkommen und dein Reich aufbauen? Und Jesus antwortet ihnen dann im Vers 4, habt Acht, dass euch niemand verführt. Passt auf, dass euch niemand verführt. Und so möchte ich gerne mit euch 12 Zeichen der Zeit anschauen, die wir im Neuen Testament und im Wort Gottes finden. Hauptsächlich aus dem Matthäusevangelium Kapitel 24 und Lukas Kapitel 21, welches Paralleltexte zueinander sind. Und so sehen wir auch, dass wir diese 12 Zeichen generell in 3 Gruppen aufteilen können. Über Zeichen innerhalb der Gesellschaft oder was in der Gesellschaft passieren wird, Zeichen in der Natur und als drittes noch Zeichen innerhalb des Glaubens oder der Religion. Und Gott und Jesus zeigt uns in all diesen 3 Bereichen verschiedene Zeichen, um eigentlich das Ende der Zeit zu erkennen. Und so, wenn wir dann weiterlesen ab dem Vers 6 bis und mit 8, lesen wir, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist aber der Anfang der Geburtswehen. Jesus erwähnt hier Krieg und Kriegsgerüchte, die innerhalb der Gesellschaft passieren. Und es gibt einen Autor, Friedrich Nies, der sagt, dass das 20. und 21. Jahrhundert das blutigste Jahrhundert ist aller Menschheit. Dass wahrscheinlich so viele Menschen in diesen zwei Jahrhunderten umgebracht wurden, wie in all den anderen zuvorigen Jahrhunderten zusammengezählt. Und was wichtig eigentlich ist, ist, was eigentlich Jesus im Kapitel oder im Vers 8 sagt. Dies alles ist der Anfang der Geburtswehen. Gab es nicht schon immer Kriege und Kriegsgerüchte? Gab es nicht schon immer ein Volk, welches sich gegen das andere auflehnte? Ja. Aber was sagt Jesus mit dem Anfang der Geburtswehen? Die Frauen verstehen es wahrscheinlich besser wie wir als Männer. Was passiert, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt? Was passiert mit den Wehen? Auf der einen Seite werden sie immer häufiger. Der Abstand zwischen einer Wehe und der anderen wird immer kürzer. Aber gleichzeitig intensivieren sie sich noch. Sie werden jedes Mal stärker. Und das ist das, was wir eigentlich hier sehen. Gab es Kriege in der Vergangenheit? Ja. Aber auch heute die Leute sagen, dass das 20. und das 21. Jahrhundert, so viel wir jetzt schon vom 21. Jahrhundert erlebt haben, eigentlich die blutigsten Jahrhunderte der Menschheit sind. Es werden immer mehr und stärkere Kriege, aber auch andere Sachen, Hungersnöte. Ein Sechstel der Weltbevölkerung leidet unter Hungersnot. Und tagtäglich sterben 70.000 Menschen an Hunger. Ich möchte keinen Tod irgendwie herunterspielen. Aber wisst ihr, wie viele Menschen bis heute am Covid-19 gestorben sind? Ich habe heute Morgen nachgeschaut. Es sind 812.000 Personen. Wenn wir das mit dem Hunger vergleichen, sind es genau 12 Tage, die es braucht, um so viele Menschen zu sterben an Hunger, wie in den letzten 8 Monaten Menschen am Covid-19 gestorben sind. In 12 Tagen sterben so viele Menschen an Hunger, wie in 240 Tagen des Covid-19. Und jeder Tod ist tragisch. Aber oftmals verlieren wir aus den Augen, was eben auch sonst noch um uns herum geschieht. Und von den 70.000 Menschen, die tagtäglich an Hunger sterben, sind es etwa 30.000 Kinder. Jeden Tag. Sind wir uns bewusst, in welcher Zeit wir leben? Und ein drittes Zeichen, welches Jesus erwähnt, innerhalb der Gesellschaft, sind Seuchen und Krankheiten. Erleben wir nicht gerade im Moment eine solche Situation mit dem Covid-19? Oder immer mehr Krankheiten oder Seuchen, die mit den herkömmlichen Antibiotikas, die wir kennen, nicht bekämpft werden können? Es werden immer mehr und immer schneller und stärkere Viren und auch Krankheiten. Und wenn wir weiterlesen in den Versen 9 bis 12, sehen wir auch, dass innerhalb der Gesellschaft die Gewalt zunimmt. Wir lesen hier, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern und um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil der Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Gewalt nimmt immer zu. Ich habe vor kürzlichem eine Ausbildung im Medienbereich gemacht. Und ich war schockiert. Als Kinder hatten wir so Nintendo oder so Mario-Spiele. Heute sind die Spiele ganz anders. Ich weiß nicht, was unsere Jugendlichen in der Gemeinde auch für Spiele spielen. GT 5. Ich dachte, GT 5, ein Spiel, wo es um Autofahren, Autorennen geht. Denkste, da geht es darum, andere Menschen umzubringen, um Autorennen zu fahren. Oder die modernsten Spiele geht es so weit, dass man, um ein neues Level zu erreichen, man Menschen foltern muss. Und sind Foltern Anwendungen, die nicht harmlos sind. Während der Ausbildung wurde ein kleines, kurzes YouTube-Video gezeigt von einem Spieler, der dieses Spiel schon kennt und schon oft spielt, und einer, der zum ersten Mal spielte. Und es kam zur Situation, dass derjenige, der zum ersten Mal spielte, foltern musste und dem anderen sagt, ich kann nicht mehr, das ist zu viel für mich, ich kann das nicht emotional ertragen. Und wisst ihr, was der andere sagte? Schalt ab, das ist nur im Kopf. Nach ein paar Mal merkst du nichts mehr. Und das sind heute die Spiele, die gespielt werden. Und es gibt eine Studie, die aufzeigt, dass Menschen, die oft spielen, einen kleineren Frontallappen haben. Und es gibt viele Studien darüber. Und es gibt eine Studie, in der man nicht sicher war, ob die Menschen, die halt oft spielen, süchtig sind, weil sie schon einen kleineren Frontallappen haben, oder ob durch das Spielen der Frontallappen abnimmt. Und so hat man eigentlich die Gruppen, die man gemacht hat, eben zwischen Spieler und Nichtspieler, hat man nochmals im zweiten Versuch die Gruppe genommen, der Nichtspieler, und aufgeteilt und der Hälfte den Auftrag gegeben, eine Stunde Minecraft zu spielen. Und nach drei Monaten, konnte man mit Hirnscans deutlich feststellen, dass der Frontallappen abgenommen hatte. Weshalb ist dies so bedeutlich oder wichtig? Was machen wir mit unserem Frontallappen? Es ist unsere Entscheidungsmöglichkeit, wo wir unsere rationalen Entscheidungen treffen. Und was bedeutet es, wenn unser Frontalhirn abnimmt? Dass wir je länger, je mehr nicht mehr imstande sind, rationale Entscheidungen zu treffen. Auf diesem Weg sind wir heute. Die Gewalt nimmt immer zu. Oder ich weiß nicht, wenn ihr die Nachrichten schaut. Ich kann kaum mehr die Nachrichten schauen. So viel Gewalt, so viel Blut, so viel, das ist nicht mehr Bilder von Ferne. Da wird hingezoomt bis aufs letzte Detail. Die Menschen sind abgekaltet, wie auch der Bibeltext es sagt. Durch die Gesetzlosigkeit oder die Gewalt, weil sie überhand nimmt, erkaltet die Liebe in vielen Menschen. Die Gewalt nimmt in der Gesellschaft immer mehr zu. Aber auch in Timotheus, im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus etwas sehr Spannendes über die Endzeit. Und er schreibt an Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnt, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Was für eine Gesellschaft? Eine Vergnügungsgesellschaft. Und was sind die Konsequenzen? All die Beschreibungen, die wir hier gelesen haben. widerspiegelt dieser Text nicht sehr deutlich auch unsere Gesellschaft von heute? Ich empfinde schon. Im Paralleltext zu Matthäus Kapitel 24 lesen wir eigentlich, dass auch der Verlust der Familienwerte überhand nimmt. Dass Vater gegen Sohn, Tochter gegen Mutter, dass da einfach nicht mehr keine Familienwerte mehr hier sind. Und wenn wir auch die Statistiken über Heirat oder Scheidung anschauen, so sehen wir, dass vieles der Familienwerte verloren gegangen ist. Ich mag mich erinnern, als ich in der 5. oder 6. Klasse war, da waren wir als Schule in einem Klassenlager im Graubünden. Und während dem Klassenlager brach plötzlich eines der Schulmädchen in Tränen aus und der Lehrer versuchte sie zu trösten und es kam dann ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass ihre Eltern in der Scheidung stehen. Ich mag mich zurückerinnern, das war Tabu. Das war etwas, das man nicht kannte. Was, eine Scheidung? Wie soll das gehen? Heute Tagesordnung. Was früher nicht normal war oder nicht Tagesordnung war, ist heute ganz normal geworden. Ein anderes Thema ist zum Beispiel auch Homosexualität. Wie sich Homosexualität in kürzester Zeit zur Normalität der Welt gemacht hat. Und so sehen wir, wie die Werte sich heute drastisch verändern. Und zum Schluss das letzte Zeichen, welches wir eigentlich innerhalb der Gesellschaft finden, ist große Bedrängnis. Und wir haben schon ein bisschen darüber gelesen, dass man uns umbringen wird oder ins Gefängnis stecken wird. Eine große Drangsal, wo es Schwierigkeiten geben wird. Und die Bibel warnt uns von solcher Zeiten. Ich weiß, es tönt nicht gerade als Evangelium, als gute Botschaft. Aber ich glaube, wenn dann die Zeit mal da ist, ist sie auch nicht bequemer. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich auch dafür vorbereitet. Dass man sich bewusst ist, es werden schwierige Zeiten kommen. Und Jesus hat es an verschiedenen Stellen gesagt. Wenn sie mich verfolgt haben und umbringen werden, so werden sie es auch mit euch tun. Jesus verspricht uns nicht das Schokoladenland, Schokiland, wenn wir Christen sind. Nein. Denn wir stehen in einem Krieg, in einem Konflikt mit dem Erzfeind dieser Welt. Und nichtsdestotrotz finde ich es schön zu sehen, dass Gott uns auch ein Versprechen gibt. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Eine Geschichte, die mich extrem fasziniert, ist die Geschichte der drei Freunde Daniels. Schwierigkeit, Verfolgung, Bedrängnis haben sie erlebt. Sogar man hat sie in einen Feuerofen geworfen, der 7-mal heißer war als üblich. Und wir lesen den Text: Kein Haar wurde von ihnen verkrümmt. Und waren sie nur zu dritt in dem Ofen? Nein. Sogar Nebukadnezar sieht 4 Menschen, 4 Personen im Ofen und sagt, einer sieht wie der Menschensohn aus. Er erkennt den 4. Menschen. Wer war es? Jesus Christus. Und diese Geschichte beeindruckt mich, weil sie mir auch zeigt, dass auch wenn ich vielleicht mal in einen Feuerofen gehen muss, so bin ich nicht alleine. Jesus ist an meiner Seite, weil er es mir versprochen hat. Vielleicht spüre ich es nicht, dass er mit mir ist, Aber er ist es, weil er es mir versprochen hat. Und die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Und Jesus hat dir und mir versprochen, ich bin bei dir bis an der Weltende, bis zum Schluss. Und das ist jetzt die Frage. Und ich finde es spannend, wie Heidi es mit diesen Bohnen da ja zum Ausdruck gebracht hat. Auf was fokussieren wir uns? Auf das Düstere oder auf das Weiße? Und ich glaube, es gibt genügend Grund, auf das Weiße zu schauen. Und auch wenn vielleicht diese Botschaften vielleicht etwas negativ sind, so haben wir hunderte von Verheißungen in der Bibel, die uns Kraft, Mut und Hoffnung schenken. Und das griechische Wort, das hier für Bedrängnis oder Drangsal gebraucht wird, ist Thipsis und bedeutet eigentlich Unterdrückung, Vernichtung, Schwierigkeiten, Bedrängnis. Es bezieht sich auf jede Art von Trübsal. Ja, die Offenbarung sagt auch in Kapitel 13, dass es irgendmal Tage geben wird, wo wir nicht kaufen noch verkaufen können, außer wir haben das Mahlzeichen des Tieres. Aber auch in diesen schwierigen Zeiten ist Jesus an unserer Seite. Und ich denke, das ist das Wichtige. Zeichen in der Natur. Jesus erwähnte eigentlich zwei Hauptzeichen, die wir in der Natur auffinden werden, welches wir schon mal gelesen haben im Vers 7. Erdbeben. Gab es nicht schon immer Erdbeben? Ja. Aber sie werden immer häufiger und immer stärker. Es gibt heute so viele Erdbeben, dass nur noch die Erdbeben, die Richterskala 7 überschreiten, gezählt werden. Richterskala 7 ist nicht ein leichtes Erdbeben. Nur noch jene Erdbeben werden heute gezählt. Oder auch in Lukas Kapitel 21, wie schon erwähnt, das Parallelkapitel zu Matthäus 24, lesen wir über destruktive Wetterlagen. Auch heute erleben wir immer mehr Naturkatastrophen, Tsunamis, Hurrikane, Unwetter. Früher gab es einen Hurrikan alle 50 Jahre. Dann war es ein Hurricane alle Jahre. Dann waren es etwa 10 pro Jahr. Und heute sind es mehrere Hurrikane, die man eigentlich zählt. Und wisst ihr, was das Spannende ist, dass die Hurrikane mit Buchstaben des Alphabets benannt werden. Eines der letzten Gewitter war das Gewitter Laura. Und das eine Alphabet genügt heute nicht mehr, um all die Hurrikane zu zählen. Man geht schon ein zweites und zum Teil ein drittes Mal durchs Alphabet, weil es so viele Hurrikane gibt, die pro Jahr geschehen. Und so gibt es den Hurrikan AA, AB, AC, weil es schon das zweite Mal ist, wo man durchs Alphabet geht. Wie es Jesus sagte, es ist nur der Anfang der Geburtswehen. Es werden immer mehr und immer stärker. Und dann zuletzt kommen wir noch zum dritten Bereich über die Zeichen innerhalb des Glaubens oder der Religion. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 24, Vers 5 und dann auch in den Versen 23, Vers 24, wo Jesus uns vor falschen Christussen und falschen Propheten warnt. Ja, falsche Christusse und falsche Propheten, die erscheinen. Und einige von euch kennen wahrscheinlich der eine oder den anderen, die sich als Christusse ausgaben. Zum Beispiel Jimmy Jones, David Koresh oder eben dieser José Luis de Jesús Miranda, der selber sagt, dass er Jesus Christus ist, und man ihm sogar nach seinem Tod den Namen gewechselt hat und ihm den Namen Melchisedek gegeben hat, was bedeutet der König der Gerechtigkeit. Menschen, die aussagen, dass sie Jesus Christus sind. Und so liest man manchmal in der Zeitung, Jesus ist in Argentinien erschienen oder Jesus ist in Brasilien erschienen. Und Jesus warnt uns von solchen Sachen. Ja, falsche Christusse und falsche Propheten, die erscheinen. Und dieses ist so ein bisschen eine harte Kost. Die Verse 15 bis 18 aus Matthäus Kapitel 24. Wenn ihr nun das Gräuelbild der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Was ist das Gräuelbild der Verwüstung? Das griechische Wort ist Belugma und bedeutet eigentlich eine abscheuliche, im Götzendienst verwurzelte Sache, die gegen Gottes heilige Prinzipien oder Institutionen verstößt. Etwas, das gegen Gottes heilige Institutionen oder Prinzipien geht. Und was war die Warnung von Jesus in Bezug auf dieses Gräuelbild der Verwüstung? Dann fliehe, der auf dem Berg ist, oder dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, um sich das iPad oder das iPhone zu nehmen, sondern er geht. Und der auf dem Feld ist, soll nicht zurück, um den Mantel zu holen, sondern er soll fliehen. Und spannend ist, wenn wir diese Geschichte aus der Zerstörung aus dem Jahr 70 nach Christus kennen, wie Jerusalem zerstört wurde. Jerusalem wurde während mehreren Jahren von den Römern besessen. Und niemand konnte rein noch raus. Sie hatten genügend Vorrat, um eine gewisse Zeit zu überleben. Nach einer gewissen Zeit hatte sich plötzlich das römische Volk oder die römische Armee sich zurückgezogen und viele in Jerusalem sagten, es ist vorbei, Frieden. Sie sind gegangen. Und nur eine kleine Gruppe von Menschen hatten verstanden, was Jesus sagte. In dem Moment, als sich die Römer sich zurückzogen, flohen sie auf die Berge und überlebten die Zerstörung Jerusalems. All diejenigen, die in Jerusalem zurückblieben, kamen ums Leben. Und Jesus sagt auch hier, dass diese Prophezeiung auch für die Endzeit ist. Dass wenn wir das Gräuelbild der Verwüstung sehen, dass wir dann gehen sollen. Was dieses Gräuelbild der Verwüstung ist, sind sich nicht alle ganz einig. Aber wenn wir sehen, dass es Dinge sind, die sich gegen die Prinzipien oder Institutionen, heiligen Institutionen Gottes sich lehnen, so können wir uns auch die Frage stellen, was sind denn die zwei heiligen Institutionen, die Gott dem Menschen geschenkt hat? Der Sabbat und die Ehe. Wird die Ehe nicht heute extrem angegriffen? Ja. Der Sabbat, er wird noch kommen. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, dann geht. Rennt um euer Leben. Aber das Schönste, was ich finde, ist eigentlich der Vers 14. Weil wir lesen dort eigentlich über das letzte Zeichen, das 12. Zeichen, wo wir lesen, und dieses Evangelium vom Reich wird in die ganze Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Was war die Frage der Jünger? im Vers 2 oder 3. Sag uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und Jesus sagt, wenn dieses Evangelium in die ganze Welt getragen wurde, dann werde ich wiederkommen. Und die Atheisten haben es gecheckt. Sie sagen, ja, das ist das, was wir predigen. Wenn alle Menschenvölker erreicht worden sind, dann wird das Weltende kommen, dann wird Jesus wiederkommen. Für diejenigen, die nicht an Gott glauben, etwas Schlimmes, an ein Weltende zu denken. Doch was bedeutet für uns Gläubige das Weltende? Frohe Botschaft, Jesus Christus kommt wieder. Wir dürfen uns auf die Ewigkeit mit Gott freuen. Und Jesus sagt etwas Spannendes. Es ist der Anfang der Geburtswehen. Fragt mal eine Frau, währenddem sie in der Wehe steht oder in den Wehen ist, ob sie noch ein zweites oder drittes Kind haben möchte. Niemand würde ja sagen. Und sobald das Kind auf der Welt ist, würden sie sofort wieder ein zweites oder ein drittes haben, je nachdem, wie viel das sie schon haben. Was sagt uns Jesus damit? Ja, die Wehen, die sind nicht einfach. Aber das Gute kommt danach. Die Wiederkunft Christi kann man eigentlich mit der Geburt des Kindes vergleichen. Und dann wird alles gut sein. Für immer. Und Gott möchte uns Hoffnung und Kraft schenken. Und so können wir nochmals kurz durch die 12 Zeichen gehen. Krieg und Kriegsgerüchte, Hungernöte, Seuchen, zunehmende Gewalt, Vergnügungsgesellschaft, Verlust der Familienwerte, eine große Bedrängnis, schwierige Zeiten, Erdbeben, destruktive Wetterlagen, falsche Christusse und falsche Propheten, Gräuelbild der Verwüstung und die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Aber Jesus sagte noch etwas ganz Wichtiges in diesem Kontext, welches wir im Lukas-Evangelium Kapitel 21 lesen. Und dort lesen wir, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, steht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Was soll unsere Einstellung dazu sein? Niedergeschlagen zu sein mit all dem, was uns Jesus voraussagt? Nein, er sagt, steht auf, steh auf, denn deine Erlösung ist vor der Tür. Richte deinen Blick, wie es Heidi gesagt hat, auf Jesus Christus. Und Paulus schreibt das ganz schön im Hebräerbrief. Ich richte meinen Blick an den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Jesus Christus. Die Frage ist, worauf fokussieren wir unseren Blick? Lassen wir uns von den Zeichen der Zeit erdrücken oder richten wir unseren Blick auf unseren wunderbaren Erlöser, der uns versprochen hat, an unserer Seite zu sein bis an der Weltende? Ich hoffe, es kommt nicht sarkastisch rüber. Aber die schwere Zeit wird kommen und ich hoffe, sie kommt bald. Aber nur wegen einem Grund, weil ich so bald wie möglich mit meinem Erlöser Jesus Christus sein möchte. Ich möchte so bald wie möglich meinen Erlöser von Angesicht zu Angesicht sehen und nicht mehr lange warten. Diese Welt hat mir nichts zu geben. Das Beste, was wir haben können, ist Jesus Christus. Und lasst uns, wie wir es zu Beginn gesungen haben, mit dieser Hoffnung jeden Tag leben. Dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und darf ich euch was sagen? Die Apostel und die Jünger Jesus waren alle Siebenten-Tags-Adventisten. Sie feierten den Sabbat und hofften auf die Wiederkunft Christi. Lasst uns den Jüngern und den Aposteln als Beispiel nehmen und je länger, je mehr darüber reden, dass unser Heiland bald wiederkommt. Amen.